Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ein Tweet aus China, das war bislang für Medienschaffende und Mediennutzer eine Art Ding der Unmöglichkeit. Twitter ist in China staatlich gesperrt und geächtet, so wie Facebook und Google auch. Aber seit ein paar Wochen melden sich staatliche Bedienstete und Diplomaten immer häufiger per Twitter. Immer dann nämlich, wenn es darum geht, die Staatsideologie zu verteidigen. Wir blicken gleich auf diese neue Strategie. Außerdem legen Sie sich bitte schon mal Zettel und Stift bereit. Ihre Fantasie ist gefragt in Sachen Hashtag Namensfindung für die gestrige ORF-Panne. Die Sendeleitung bittet, den Lapsus zu verzeihen. Mehr gleich auch dazu. Aber wir beginnen mit einer kleinen medienrechtlichen Analyse. 5 Menschen sind auf der gestrigen Titelseite der Bild-Zeitung abgebildet. Es sind, behauptet die Bild, die Opfer des tödlichen Autounfalls in Südtirol. Unter anderem eine Frau, die sich, das berichtet die Seite bildblog.de, per Facebook gemeldet hat und schrieb, dass sie sehr lebendig sei. Dass es also nicht ganz richtig sei. Das ist das eine. Aber wir bei Medias Res haben da noch ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Fotos in Zeitungen. 2 der Bilder sind zum Beispiel gepixelt, also unkenntlich gemacht. 3 dagegen nicht, darunter auch das mutmaßliche Bild des Unfallverursachers. Sehr oft benutzen Medien bei der Berichterstattung die Profilbilder aus öffentlichen Facebook-Accounts. Frage an meine Kollegin Bettina Schmieding. Dürfen Zeitungen das eigentlich?
Darauf gibt es eine ganz klare und einfache Antwort, nicht ohne Erlaubnis. Also Fotos dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verwendet werden. Wenn dieser tot ist, dann müssen die Angehörigen gefragt werden. Und das gilt übrigens auch noch 10 Jahre nach dessen Tod. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, Herr Wellendorf, dass private Fotos, die in den sozialen Medien zu finden sind, also auch von Zeitungen verwendet werden dürfen, weil sie ja quasi schon offiziell irgendwie einzusehen sind, vor allem wenn man ins Kleingedruckte guckt. Die Nutzer von Facebook und Co. stimmen nämlich je nach Einstellung der App einer weitreichenden Verwendung ihrer eigenen Bilder zu. Ich zitiere mal sinngemäß aus den Nutzungsbedingungen von Facebook. Wer ein Foto hochlädt, gibt Facebook die Lizenz, Inhalte zu hosten, zu verwenden, zu verbreiten, öffentlich vorzuführen oder zu teilen. Diese Nutzungsbedingungen sind jedoch von mehreren deutschen Gerichten für unwirksam erklärt worden. Facebook dürfte die Bilder also erstens nicht einfach an Medien weitergeben und die Bild-Zeitung müsste zweitens also auf jeden Fall die Familien der Unfallopfer um Erlaubnis bitten. Ich habe die Bild-Zeitung unter anderem gefragt, ob dies vor der Veröffentlichung geschehen sei. Christian Senf, der Sprecher, hat diese Frage nicht beantwortet, hat aber schriftlich wissen lassen, dass die Bilder verpixelt wurden, wenn die Familien das wünschten. Ob die Angehörigen der Opfer, deren Bilder unverpixelt auf der Titelseite der Bild-Zeitung gestern zu sehen waren, vor der Veröffentlichung ihr Einverständnis erklärt haben, hat er offen gelassen.
Ja, da diesbezüglich direkt meine Nachfrage. Was passiert denn dann, wenn Zeitungen Bilder, wie zum Beispiel in diesem Fall, unverpixelt abdrucken oder abdrucken würden?
Dann können die Geschädigten natürlich klagen. Und es gibt auch den Deutschen Presserat, der Beschwerden entgegennimmt. 2015 hat er übrigens wegen der Berichterstattung über den Germanwings-Absturz so viele Beschwerden bekommen wie noch nie. Nach Ansicht des Presserats war die Abbildung des Piloten übrigens okay. Die unverpixelten Opferbilder der vielen Opfer dieses Flugzeugabsturzes, die waren ganz und gar nicht okay. Dafür hat sich die Bild-Zeitung öffentliche Rügen eingehandelt, andere Medien übrigens auch.
Mhm. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Wann darf ein Bild ohne Verpixelung gezeigt werden? Es geht da ja wahrscheinlich auch um Personen, die in einem bestimmten Fokus stehen.
Ja, mache ich gerne, muss ich ein bisschen juristisch werden, Sie verzeihen mir. Es stehen nämlich 2 Grundrechte gegeneinander. Das eine ist das der Pressefreiheit und das andere ist das Persönlichkeitsrecht. Um Berichterstattung also nicht komplett zu verhindern oder auszuhebeln, gibt es Ausnahmen in Bezug auf das Recht am eigenen Bild. Festgehalten werden die im Kunsturhebergesetz. Da sind zum Beispiel Ausnahmen für Fotos aus dem Bereich der Zeitgeschichte erwähnt, aber auch Bilder mit Personen, die nur so als Beiwerk, also ganz daneben stehen, oder von Versammlungen. Für Medien ist die erste Regel, also die mit der Zeitgeschichte, die wichtigste, weil sie die Information der Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse gewährleisten soll. Ein Beispiel, also dieser erwähnte Germanwings-Pilot, der 2015 diese dieses Flugzeug mit 150 Menschen an Bord zum Absturz brachte, ist so ein Fall. Auch hier wurden Porträtbilder aus seinem Facebook-Account in Medien veröffentlicht. Und der Pilot, das ist interessant, der durfte gezeigt werden. Er wurde durch das Ausmaß seiner Tat ja quasi zu einer Person der Zeitgeschichte. Mhm. Und das würde ich bei den 7 Opfern, jetzt kommen wir zurück auf den Unfall in Südtirol, würde ich nicht gelten lassen. Also dahinter würde ich ein großes Fragezeichen machen, hinter die Frage, ob die wirklich auch Personen der Zeitgeschichte sind. Und vielleicht auch in Bezug auf den Fahrer dieses Wagens, der in diese Menschenmenge hineingefahren ist.
Der auch unverpixelt
gezeigt wurde. Ja, der auch unverpixelt gezeigt wurde. Auch dieser Täter hat ein Persönlichkeitsrecht. Für den Berliner Medienrechtsanwalt Christian Scherz ist das Verhalten der Bild-Zeitung also kalkulierter Rechtsbruch.
Wenn die Bild-Zeitung immer wieder Persönlichkeitsrechte verletzt, ist es der Rechtsstaat, der gefordert ist, also hier die Gerichte. Und die Gerichte müssen vielleicht endlich verstehen, wie schwer die Verletzungen wiegen und dass die Geldentschädigungen, die bisher ausgeurteilt werden, bei derlei Verletzungen in keinster Weise geeignet sind, die Bild-Zeitung von solchen Rechtsbrüchen abzuhalten.
Der Medienanwalt Christian Scherz. Frau Schmieding, das Ganze ist offenbar jetzt zwar keine rechtliche Grauzone, aber zumindest was den Bereich der Strafbarkeit betrifft, doch recht, ich sag mal, hochschwellig. Da werden Bilder veröffentlicht, wenn jemand klagt, dann nimmt man sie wieder raus, vielleicht gibt's eine Rüge. Also wirkliche Verbote, die dann auch tatsächlich zu Strafen führen oder Strafen nach sich ziehen, die scheint es ja nicht so häufig zu geben.
Ja, Sie haben recht, eine Grauzone ist es nicht. Wir haben in der Tat Rechte und Gesetze, die da hilfreich sein können, aber die müssen natürlich auch zur Anwendung kommen. Und wir haben, und das darf man nicht vergessen, in Deutschland eine besondere Situation. Wir haben keine staatlichen Medien und wir haben keine staatliche Medienkontrolle. Das hat auch historische Gründe. Nach dem totalitären Nazi-Regime mit Vollzugriff quasi auf alle Medien wollte die junge Republik ein Grundgesetz, das unabhängige Medien garantiert. Und wir haben natürlich auch das Zivilrecht und das Strafrecht. Also wenn jetzt Verstoße gegen die öffentliche Persönlichkeitsrecht runterfallen, dann kann man klagen und auch kann sich gegen dieses sogenannte Witwenschütteln wehren. Und das müsste, sagt Scherz, in der Konsequenz viel, viel teurer werden.
Bettina Schmieding, mit ihr habe ich über die Verpixelten bzw. Unverpixelten in der gestrigen Bild-Zeitungsausgabe gesprochen. Dankeschön. Was Medienjournalistinnen und Journalisten in Deutschland eint, das ist der tägliche, bei manchen der stündliche und bei den Problemfällen der minütliche Klick durch die deutsche Medienlandschaft. Twitter, Tagesschau, Süddeutsche, Deutschlandfunk, Spiegel Online, aber hoppla. Da ist was anders. Aus Spiegel Online ist im Netz einfach nur der Spiegel geworden, ohne Online. Alles sieht seit heute aus, als sei man auf der Abo-Seite zum Printmagazin gelandet. Andere Strukturierung, anderes Schriftbild. Vor 10 Jahren hätte man wohl Relaunch gesagt. Heute ist es einfach nur der neue Spiegel. Was strategisch hinter diesem Umbau steckt, Daniel Buß erklärt's.
Auf Spiegel Online hat sich viel getan. Die Schriftarten kommen, wie das Logo, nun aus dem gedruckten Magazin. Bei Meinungsbeiträgen und nicht mehr nur bei einigen wenigen Kolumnen erscheint konsequent auch das Porträt der Autorin oder des Autors. Kommentare sollen so auf einen Blick zu erkennen sein. Die Redaktion clustert außerdem Themen, bündelt also mehrere Texte zu einem aktuellen Dossier direkt auf der Startseite. Tempo und Tiefe heißt dieses Modell intern. Inhaltlich fällt aber vor allem dies auf, das neue Ressort Leben. Es bündelt, was bisher am Rande Thema war, etwa Reise und Gesundheit, dazu kommen Familie und Psychologie. Barbara Hans, in der Chefredaktion für den Digitalauftritt zuständig, sagt, der Spiegel lasse sich stärker als bisher davon leiten, was Leserinnen und Leser tatsächlich interessiere.
Das ist eben nicht immer nur die internationale Politik oder die Analyse zur NATO, sondern das sind auch ganz praktische Fragen, wie erziehe ich meine Kinder, wie gehe ich um mit meinen dementen Eltern, all diese Fragen. Und ich glaube, das ist weniger eine Frage des Themas als des Angangs.
Tatsächlich fahren mit diesem Themenspektrum auch andere Medien schon lange gut. Die New York Times generiere mit ihrer Rubrik Smarter Living einen großen Teil ihrer digitalen Abonnements, betont der Chefredakteur des Spiegel, Steffen Klussmann.
Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, was da draußen passiert, dann werden in den nächsten Jahren sehr viele alte Printmarken oder alte Medienmarken wahrscheinlich untergehen. Und die Frage, wer ist dann derjenige, der sozusagen das, was die anderen dann vielleicht gemacht haben, auch wenn es nicht zur Kern-DNA passte, wenn es aber trotzdem gut ins Portfolio passt, warum sollten wir das nicht tun? tun? Warum sollten wir das dem Fokus oder dem Stern überlassen, wenn wir das vielleicht sogar besser hinkriegen und wenn es da draußen reihenweise Leute gibt, die dafür bereit sind, sogar ein Abo abzuschließen? Wir wären ja dämlich, wenn wir es nicht machen würden.
Letztlich schrauben Klussmann und Hans nicht nur am Themenmix, sondern vor allem auch hinter den eigenen Kulissen. Online und das gedruckte Magazin, das waren seit dem Start von Spiegel Online getrennte Redaktionen, am früheren Verlagssitz sogar separiert von einer Schnellstraße. Nun arbeiten alle zusammen, sagt zumindest Chefredakteur Klussmann.
Die Zeit war längst reif und irgendwann war wirklich dem Letzten hier auch klar, dass man so nicht weiterarbeiten kann. In zwei unterschiedlichen Redaktionen, wo man zwei unterschiedliche Kanäle bedient, das geht einfach nicht mehr. Diese Branche steht mit dem Rücken zur Wand und entweder man verbündet sich auch im eigenen Haus, nicht nur mit Konkurrenten, sondern vor allen Dingen im eigenen Haus und erhöht dadurch die Schlagkraft.
Das alles klappte aber nur nach zähen Verhandlungen. Chefredakteur Klussmann musste Zugeständnisse machen. Wer einst für online eingestellt wurde, bekommt heute zwar mehr Geld. Das Gehalt fällt oft aber auch künftig noch kräftig ab im Vergleich zu langjährigen Reporterinnen und Reportern des Spiegel-Magazins. Und Klussmann hat ein Moratorium verhängt. Wer lange für das Magazin gearbeitet hat, braucht zunächst keine Schichten im Newsroom der digitalen Ausgabe zu schieben.
Was die im Zweifel nicht so gut können wie viele online, das muss man einfach sagen, es sind ja unterschiedliche Gewerke, die wir da bedienen. Und deswegen haben wir gesagt, also im ersten Jahr, die wollen, können. Es ist halt auch ein an sich aneinander gewöhnen und von den anderen lernen. Ich meine, wir haben nicht eine Tageszeitung mit einer Website zusammengelegt, sondern ein Wochenmagazin und nicht irgendein Wochenmagazin, sondern das Wochenmagazin mit nicht irgendeiner Website, sondern der Website.
Und dann gibt es beim Spiegel noch eine Neuerung. Ein Algorithmus lernt, was registrierten Nutzerinnen und Nutzern gefällt und schlägt individuell Beiträge vor. Barbara Hans, die in der Chefredaktion die digitalen Aktivitäten leitet, verspricht aber, diese Vorschläge werden nur am Rande angezeigt. Die eigentliche Startseite werde kein Netflix für den Journalismus.
Es wäre furchtbar. Ich meine, wir haben mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die Journalismus machen. Und Spiegel.de wird wie bislang auch schon natürlich eine publizistische Seite sein, die handgemacht wird und handgesteuert wird. Das, was der Algorithmus uns ermöglicht, ist es, zusätzlich Angebote anzubieten. Also wenn Sie dieser Text interessiert hat, könnte Sie auch das interessieren. Das ist natürlich im Netz inzwischen sehr gelernt. Und das ermöglicht uns im Grunde die künstliche Intelligenz, aber die Definition dessen, was relevant ist, die wird bei uns von Menschen getroffen, von Journalistinnen und Journalisten.
Aus Spiegel Online wird einfach nur der Spiegel. Daniel Buß berichtete, im Fahrstuhl hier im Deutschlandfunkgebäude hängt eine Liste mit nicht ganz ernst gemeinten möglichen Schlagzeilen des Jahres 2020. Mark Zuckerbergs Facebook Easy Vote übernimmt für alle Facebook-Nutzer die lästige Stimmabgabe bei den US-Präsidentschaftswahlen zum Beispiel, ist eine der Schlagzeilen. Klingt ulkig, aber zumindest in Teilen ist dieses Szenario längst Realität geworden. Der erste Leak des Jahres belegt das. Unsere Medienkolumnistin klärt auf.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Das neue Jahr birgt zwar bisher leider keine Fortsetzung des Ibiza-Videos, dennoch beginnt es mit geleakten Inhalten und ein bisschen geht es auch um Österreich. Auf dem Twitter-Account Hindsight Files tauchen seit Neujahr interne Dokumente der insolventen Datenfirma Cambridge Analytica auf und geben Aufschluss über das Vorgehen, mit der das Unternehmen Wähler weltweit manipuliert haben soll. Laut dem Guardian zeigen die über 100.000 Dokumente die Tätigkeit von der Datenfirma in 68 Ländern. Die bisher veröffentlichten Dossiers enthalten Daten zu Wahlen in Malaysia, Kenia, Brasilien und Iran sowie Informationen zu John Bolton, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Trumps. Und es sollen noch weitere Dossiers folgen. Geleakt hat sie die Whistleblowerin und Ex-Mitarbeiterin Brittany Kaiser. Sie sagt, das Material gehe weit über das hinaus, was die Leute über den Cambridge Analytica-Skandal zu wissen glauben. Die Firma sei in wesentlich größerem Ausmaß aktiv gewesen. Ausschlag zur Veröffentlichung gab die Wahl in Großbritannien im Dezember. Es sei derart offensichtlich, erklärt sie, dass unsere Wahlsysteme sehr leicht missbraucht werden können, weshalb sie große Befürchtungen davor habe, was bei der US-Wahl später in diesem Jahr passieren wird. Man hört und liest dies und ist erstmal alarmiert. Was könnte die Firma in noch größerem Ausmaß gemacht haben, die wegen ihrer Mitarbeit an der Wahlkampagne von Trump 2016 und ihrem Einsatz für Pro-Brexit-Gruppen als wahr gewordene Prämisse einer Black-Mirror-Episode gilt? Als Anfang 2018 bekannt wurde, dass die Firma rechtswidrigerweise in Besitz der Facebook-Daten von 87 Millionen Nutzern war, entwickelte sich ein kritisches Interesse an deren Nutzung und vor allem an den Funktionsmechanismen personalisierter Wahlwerbung. Obwohl zum Beispiel auch Obama Datensätze nutzte, um Wähler passgenau anzusprechen und das damals auch als innovativ galt, war man im Falle von Cambridge Analytica befremdet. Zum Teil auch wegen der missverständlichen Berichterstattung und der überzogenen Selbsterzählung der Firma. Unbehaglich dystopisch muteten ihre Datenauswertungen für psychologische Verhaltensanalysen an, die sogenannten Psychogramme, die in Kombination mit Ad-Targeting nach eigener Aussage Wahlsiege bewirken. Ad-Targeting, das ist personalisierte Werbung, die an den Charakter eines einzelnen Nutzers respektive potenziellen Wählers angepasst ist. Dadurch sollen nicht nur die Inhalte zielgerichteter sein, also das Was, sondern auch die Art der Ansprache, das Wie. Was das konkret heißt, beschrieben die Journalisten Hannes Grassiger und Michael Krugerus in ihrem kurz nach dem Skandal erschienenen Text »Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt« aus der Schweizer Autorenzeitschrift »Das Magazin«. Dieses vielgelesene Stück trug zur Erzählung um Cambridge Analytica als Zauberer von osshaften Manipulator bei. Anhand einer Waffengesetzkampagne beschreibt der damalige CEO Alexander Nix darin, wie die zielgerichtete Werbung mit den Psychogrammen konkret aussieht. Für einen ängstlichen Menschen mit hohen Neurotizismuswerten verkaufen wir die Waffe als Versicherung, erklärt er, und zeigt das Bild einer Einbrecherhand, die eine Scheibe einschlägt. Dann zeigt er ein zweites Bild, einen Mann und ein Kind im Sonnenuntergang, beide mit Flinten auf Entenjagd. Das ist für konservative Typen mit hoher Extraversion, erklärt er. Die kulturpessimistische Erzählung der durch diese digitale schwarze Magie manipulierten und schlagartig ihrer Autonomie beraubten Wähler wurde als Erklärung für den Trump-Sieg dankbar, ja geradezu erleichtert aufgenommen. Gott sei Dank, es war doch nur dieses undurchdringliche Neuland, das den Facebook-Dorothys die Sinne vernebelt hatte. Jedoch konnte bis heute nicht bewiesen werden, ob diese Instrumente wirklich ausschlaggebend waren für den Wahlsieg oder ob dies selbstbewusste Firmen-PR war. Daran könnten die neuen Dokumente vielleicht etwas ändern. Die vom Guardian zum Leak befragte Propaganda-Expertin Emma Bryan sagt, dass diese weit besser als bisher bekannt erklären, was bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 passiert sei. Das habe große Auswirkungen auf die Wahl 2020, denn es werde weiterhin mit denselben Techniken gearbeitet. Es gebe, so sagt sie, Beweise für sehr verstörende Experimente an amerikanischen Wählern mit auf Angst aufbauenden Nachrichten. In den Unterlagen findet sich auch eine E-Mail von Philipp Madertaner, Kampagnenmann und politischer Stratege von Sebastian Kurz, in welcher er Kontakt zu Cambridge Analytica suchte. Dies verlief jedoch im Sande, es kam zu keiner Zusammenarbeit. Das zeigt zumindest, auch ohne psychografisch personalisierte Entenjagd und Einbrecher kommen Populisten an die Macht. Das muss uns vielleicht noch viel mehr alarmieren.
Medias Res hier. Twitter ist Medienmachers Liebling. Hier tauscht sich die Welt newstechnisch aus. Allerdings trifft das längst nicht auf die ganze Welt zu. Und hier wird deutlich, in was für medialen Blasen wir uns alle aufhalten. China zum Beispiel. Seit mehr als 10 Jahren ist Twitter von der staatlichen Zensur gesperrt. Aber jetzt beginnt sich das zu ändern. Diverse Spitzendiplomaten des Landes twittern seit einigen Monaten. Der Inhalt reicht von Retweets staatlicher Propagandamedien bis hin zu persönlichen Angriffen auf Kritiker der kommunistischen Führung im Ausland, womit klar scheint, was Sinn und Zweck der Sache ist. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Seit Oktober hat das chinesische Außenministerium ein offizielles Twitter-Konto. Neben Retweets von Artikeln englischsprachiger chinesischer Staatsmedien gibt es dort auch regelmäßig kurze Videos mit Auftritten der Regierungssprecher zu sehen. So wie dieses von Geng Shuang, der Anfang der Woche Chinas Haltung zur Iran-Krise erläuterte. Knapp 20.000 Menschen weltweit folgen dem offiziellen Twitter-Konto des chinesischen Außenministeriums inzwischen. Es sind fast ausschließlich Nutzer im Ausland. Von Chinesinnen und Chinesen wird der Dienst so gut wie gar nicht genutzt, denn Twitter wird seit 2009 von der staatlichen Zensur der Volksrepublik blockiert, sowie fast alle anderen nicht-chinesischen Social-Media-Angebote auch. Dass die kommunistische Staats- und Parteiführung nun trotzdem bei Twitter mitmischt, das habe durchaus Sinn, trotz dieses offensichtlichen Widerspruchs. Das findet Ben Cavender von der Shanghaier Unternehmensberatung China Market Research. Denn das, was aus Peking getwittert werde, das richte sich eben ausschließlich ans Ausland.
From the government's standpoint,
Aus Sicht der chinesischen Regierung ist es vernünftig, dass Chinas Ideologie nun stärker als bisher in den weltweiten Fokus gerückt wird, damit international nicht mehr nur das wahrgenommen wird, was Westeuropa oder die USA so denken. Schon etwas länger als das chinesische Außenministerium selbst sind einzelne Diplomaten der Volksrepublik auf Twitter aktiv. Inzwischen sind es rund 30, vor allem Botschafterinnen und Botschafter weltweit. Besonders aktiv und meinungsstark auf Twitter sind die chinesischen Botschafter in Washington, Zui Tiankai, und der in London, Liu Xiaoming. Dieser meldete sich in den vergangenen Wochen per Twitter mehrmals zur Huawei-Debatte zu Wort. Er legte sich kräftig ins Zeug für den umstrittenen chinesischen Technologiekonzern und er verurteilte einen möglichen Ausschluss von Huawei beim Aufbau der 5G-Netze in Großbritannien. Immer wieder rechtfertigen chinesische Diplomaten bei Twitter auch die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, beziehungsweise bestreiten sie, dass es diese überhaupt gibt. Wenn sich Chinas Führung Gehör verschaffen will, dann muss sie Werkzeuge wie Twitter ebenfalls einsetzen. Während die Regierung in Peking früher sehr viel zurückhaltender aufgetreten ist, merkt sie inzwischen, dass sie im Club der Großen weltweit mitspielt. Deswegen will sie ihre Sichtweisen bekannt machen. Und sie weiß, dass es da draußen Menschen gibt, denen Chinas Sichtweisen durchaus besser gefallen als die Ansichten anderer Staaten. Der Rekordhalter unter Chinas Twitter-Diplomaten ist, was die Zahl der Follower angeht, Zhao Lijian. Er ist hochrangiger Mitarbeiter des Außenministeriums in Peking und seine Tweets richten sich regelmäßig gegen Kritiker der kommunistischen Führung. Vor allem richten sie sich gegen westliche Regierungen, die sich kritisch äußern gegenüber der Politik Chinas. Mitunter greift Zhao aber auch Wissenschaftler an, direkt und persönlich. Zu spüren bekam das Ende Dezember der Deutsche Adrian Zenz, der seit Jahren zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren durch die chinesische Regierung forscht. Zhao bezeichnete den in Minnesota lebenden Forscher Zenz in einem Tweet als einen von der US-Regierung finanzierten, entrückten evangelikalen Forscher. Adrian Zenz.
Der Versuch hier ist, meine akademische Arbeit als verblendet darzustellen. Das ist einfach eine ganz klare Attacke auf mich als Person, um meine wissenschaftlichen Ergebnisse, die für die Chinesen ja doch sehr problematisch und peinlich sind, zu diskreditieren.
Nach Ansicht des deutschen Wissenschaftlers sind die Tweets chinesischer Diplomaten Teil einer umfassenden Medienstrategie der Staats- und Parteiführung. Dass Twitter in China seit Jahren gesperrt ist, das störe da nicht weiter.
Dass Twitter bei Ihnen zu Hause nicht erlaubt ist, ist kein Hindernis dafür, dass Sie es strategisch im Kampf der Narrativen im Westen einsetzen. Also der chinesische Staat arbeitet hier ganz pragmatisch. Er nutzt das, was ihm zur Verfügung steht.
Steffen Wurzel über die neuen Twitter Geflogenheiten aus China.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jürgen Ackmann, ich arbeite beim Bersenbrücker Kreisblatt, das ist eine Regionalausgabe der neuen Osnabrücker Zeitung. Die Schlagzeile auf der ersten Lokalseite morgen heißt: Bei uns Bankvorstadt geht vom Bord. Es geht um Rainer Lewandowski, der 48 Jahre lang bei der VR-Bank Osnabrücker Nordland gearbeitet hat und ein prägendes Gesicht dieser Bank eben war. Und in einem Gespräch mit einem Kollegen erinnert er unter anderem an diese Geschichten mit dem Börsenboom, an die Hochzinsphasen, an die Goldgräberstimmung bei den Großbanken. Und er erklärt außerdem, warum er eine Genossenschaftsbank wie die VR-Bank besser findet.
Nein, es ist nicht vorbei. Schon gibt's wieder einen neuen Hashtag-Gate im politischen Medienrummel nach Hashtag Ibiza-Gate und Hashtag Oma-Gate. Und dieser ist so frisch, dass Sie selbst noch die Möglichkeit haben, einen passenden Gate-Namen bei Twitter mitzuprägen. Wie wäre es mit Folge deinem Herzen-Gate oder ORF-Gate oder apulischer Rotwein-Gate?
Sagen Sie, haben Sie noch diesen tollen apulischen Rotwein?
Von meinem Onkel Federico? Ja. Naturalmente. Warten Sie!
Ja, denn eigentlich hätte im ORF gestern genau diese Telenovela namens Folge deinem Herzen laufen sollen. Wegen der Vereidigung der neuen Regierung wurde dann zwar das Programm geändert, aber die Untertitel zur Soap, die blieben und betexteten die komplette Vereidigung durch Präsident Van der Bellen. Gehörlose zum Beispiel durften sich zu den edlen Sebastian Kurz Händeschüttel- und Vertragsunterzeichnungsbildern ziemlich irre Dialogtexte durchlesen. Van der Bellen erkundigt sich nach dem köstlichen apulischen Wein. Er fragt die Minister beim Händeschütteln, wer sie denn eigentlich seien. Und Sebastian Kurz:
Hoffentlich hält die Strumpfhose.
Ja, hoffentlich. Strumpfhosengate wäre also auch ganz gut. Dann frohes Regieren. Gleich im Anschluss der Büchermarkt mit Dina Netz, Medias Res wieder morgen um 15.35 Uhr oder im Netz. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.